Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Ab und zu bringen wir in unserem Programm ein Feature. Das ist sozusagen die Königsdisziplin im Hörfunk. Heute ist es mal wieder soweit. Der Titel: Chirac, ein Ohr voll Algerien in Bewegung. Geschrieben von Johanna Rolzhoven und Laura Bäumel. Johanna Rolzhoven ist empirische Kulturwissenschaftlerin und Professorin am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Uni Graz. Laura Bäumel arbeitet im selben Fach als Forschungsassistentin. Chirac, ein Ohr voll Algerien in Bewegung, ist eine Momentaufnahme der laufenden algerischen Revolutionsbewegung. Das Hörfunkfeature verknüpft aktuelle Geschehnisse mit historischen Ereignissen und Informationen über Algerien. Den Autorinnen Johanna Rolzhoven und Laura Bäumel geht es nicht um eine distanzierte akademische Analyse der Geschehnisse, sondern um die essayistische Wiedergabe ihrer Eindrücke von einer Forschungsreise im Frühjahr 2019 durch die Staaten des Maghreb. Das Feature schildert vor allem die Ereignisse in Algier seit Februar 2019. Geschichte, Gegenwartsanalyse, Gespräche und Soundscape sind sein Stoff. Klänge aus einem Land im Ausnahmezustand. Ihr hört nun das Hörfunkfeature Chirac, ein Ohr voll Algerien in Bewegung von Johanna Rolzhoven und Laura Bäumel.
Wir sind an einem Freitag am 10. Mai 2019 von einem Forschungsaufenthalt in Tunis nach Algier geflogen. Vom Flughafen Boumediene bringt uns ein Taxi zu unserem Quartier in der Kasbah von Algier. Der Verkehr staut sich. Ein ansteckendes Hubkonzert begleitet die Fahrt. Seit dem 16. Februar gehen die AlgerierInnen auf die Straße. Sie sind in Bewegung, im Chirac, wie es auf Arabisch heißt, und fordern eine neue Politik, eine neue Staatsform, Gerechtigkeit und Teilhabe. Wie in vielen weiteren afrikanischen Staaten des Mittleren Ostens, die seit Jahrzehnten von der Entkolonisierung geschüttelt und autoritär regiert werden. Das Hubkonzert, wenn wir im Vorbeifahren die Gesichter der FahrerInnen und MitfahrerInnen erspähen, drückt sowohl Ärger als auch Freude und Ausgelassenheit. Ärger, weil Polizeikontrollen am Stadtausgang zu Stau führen und die Wut auf die Obrigkeit verstärken. Und ausgelassene Freude über das Freiheitsgefühl, das das Land im Ausnahmezustand vermittelt.
Algerien ist flächenmäßig der größte Staat Afrikas und zählt über 40 Millionen Einwohner. Die Bevölkerungs- und Landschaftsvielfalt ist enorm. Sie reicht vom subsaharischen Raum der südlichen Provinz Tamanrasset, wo es reiche Vorkommen an Bodenschätzen gibt, Diamanten, Gold, Uran, Wolfram, Eisenerz, Phosphat, Erdöl und Erdgas, über die grünen Bergregionen der Kabylei bis zu den mediterranen ariden Küstengebieten und großen Hafenstädten Algier, Oran und Konstantin. Hier leben etwa 90% der Bevölkerung. 55% der algerischen Gesamtbevölkerung sind unter 30 Jahre alt. Von ihnen geht die Bewegung aus.
Rajah Mizien singt Allo le système. Wir vergessen nicht, wir verzeihen nicht, ihr habt unsere Geschichte und unsere Revolution verraten. Die 33-jährige Sängerin Rajah Mizien, Teil der Bewegung, ist eine der BBC 100 Women 2019. Sie hat ihre Ausbildung zur Rechtsanwältin für den RAP aufgegeben und ist vor 3 Jahren nach Prag emigriert. Alolu System wurde seit März 2019 43 Millionen Mal aufgerufen und hat die jungen Menschen auf die Straßen Algeriens begleitet. Auf dem offiziellen Video, der einzigen Quelle dieses Lieds, sind Demonstrationsszenen zu sehen. Was hat es mit der Hirak-Bewegung auf sich?
Weltweit werden in gesellschaftlichen Umbruchszeiten stets mögliche Formen politischen Handelns diskutiert, erprobt und verhandelt. Die Proteste in Algerien seit Februar 2019 sind in Form, Dauer und Intensität von einer bislang einmaligen historischen Bedeutung in der Geschichte der sozialen und revolutionären Bewegungen. Hier passiert gerade etwas Neues, entsteht eine neue Form des Protests. Die Demonstrierenden gehen wöchentlich auf die Straße, sie verhalten sich friedlich und organisieren selbst diese Friedlichkeit. Nach den Protesten reinigen sie die Straßen. Freitags demonstriert das ganze Land und manchmal auch sonntags, wenn auf aktuelle Ereignisse reagiert wird. Dienstags sind die Studierenden, hin und wieder auch die JuristInnen und ÄrztInnen auf der Straße. Die algerische Revolution ist klassenübergreifend, anders als der sogenannte arabische Frühling in den Jahren 2011 und 2012. Dieser ging von Tunesien aus und wurde mehrheitlich von einer studentischen Mittelschicht getragen, während es in Algerien gelang, innerhalb kürzester Zeit Menschen aus allen sozialen, religiösen und Altersgruppen zu mobilisieren. Eine bemerkenswerte Vielfalt, die Gesamtbevölkerung auf der Straße. Auf den Demonstrationen laufen wir neben Jugendlichen her, neben Männern in Djellaba oder in Anzug und Krawatte, neben westlich oder orientalisch gekleideten jungen und alten Frauen, jungen Familien, Rollstuhlfahrerinnen, Kinder auf den Schultern ihrer Väter, an den Händen der Großeltern und Eltern. Die Bewegung hat das ganze Land ergriffen und findet im Februar 2020 nun schon im 12. Monat statt. Der Soziologe Nasser Djabi erzählt uns im Interview, dass die Politik und die Sozialwissenschaften die Konzentration dieser Energie nicht voraussehen konnten. Alle seien positiv überrascht von der Einigkeit, von der Politisierung der jungen Menschen, denen der Großteil der Bevölkerung folgt.
Nach unserer Ankunft am Freitag, dem 10. Mai 2019, nehmen wir 3 Tage lang eine eher ruhige Stadt wahr. Das vielbeschriebene Treiben der faszinierenden Mittelmeerhafenstadt ist kaum spürbar, da sich der Ramadan, der muslimische Fastenmonat, wie eine Decke über die Stadt gelegt hat und alles verlangsamt. Cafés und Restaurants sind tagsüber geschlossen. Nur Lebensmittelläden öffnen ihre Türen, um die Vorbereitungen für das Fastenbrechen zu Sonnenuntergang zu ermöglichen. Am Dienstag nehmen wir an einem Aufmarsch teil, den wir zunächst vorsichtig vom Rand aus beobachten. Eine nicht enden wollende Schlange zieht bei der großen Post im Stadtzentrum an uns vorbei. Mit Sprechchören und Bannern. Die Eindrücke prasseln auf uns ein. Vielerorts werden Schals und Fahnen verkauft, in den nationalen Farben Rot, Weiß, Grün. Fußball-Merchandise, die ihre politische Dimension durch die Revolution erlangt. Aber auch Berberfahnen und palästinensische Fahnen werden hochgehalten. Sie hängen aus den Fenstern, zieren Bäume, Autos, Lampenmasten, Boote im Hafen, Handystäbe, Kinderwagen und Fahrräder, auch mal eine Angelrute. Manche Gesichter und schließlich auch unsere werden mit rot-grün-weißen Kreiden bemalt, als wären wir in einem Fußballstadion. Barrique, le
finit par s'y faire. Mais c'est fini, le verre est plein. En bas écrit, entends-tu leur voix? La voix de ses familles, plein de chagrin. La voix qui prie pour un meilleur destin. Excuse-moi d'exister, excuse mes sentiments. Et si je dis que je suis heureux avec toi, je mens.
Liberté, gesungen von Sulking. Mit über 190 Millionen Aufrufen ist Liberté der Dauerbrenner von Ole Dilbaja. Gesungen vom Rapper Abdelraouf Deradji, bekannt unter seinem Künstlernamen Sulking. Wir haben ihn hier gehört, abgelöst von den Fans im Omar Hamadi Stadion 2019. Die Fanmusik entzieht sich kommerziellen Kategorien zugunsten politischen. Sie zirkuliert revolutionsgemäß frei, im Netz, auf den Straßen und in den Fußballstadien. Schauen wir uns das politische Vorgeschehen der Bewegung an.
Die algerischen Proteste beginnen am 16. Februar 2019, als Abdelaziz Bouteflika, der amtierende Präsident, seine erneute Kandidatur ankündigt. Seit 1999 ist es die fünfte. Er hatte sich im kolonialen Unabhängigkeitskrieg als Militär verdient gemacht und das Land in einer zunehmend autoritären Präsidialdemokratie bis zu einer souveränistischen Alleinherrschaft regiert. Schon seit langem ist der schwerkranke Präsident nicht mehr in der Lage, seine Amtsgeschäfte zu führen. Unter dem Druck der landesweiten Proteste tritt er schließlich am 2. April 2019 zurück. Doch die Proteste ebben nicht ab. Algerien ist ein reiches Land und dennoch von Arbeitslosigkeit, Versorgungsnotstand, maroden Infrastrukturen und Wohnungsmangel gekennzeichnet. Es bedarf dringender politischer und wirtschaftlicher Reformen. Die Bevölkerung verlangt den Rücktritt der gesamten amtierenden Regierung. Sie wirft ihr Clanstrukturen vor, Korruption, persönliche Bereicherung und Unfähigkeit. Die Protestierenden fordern Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit und kämpfen für eine verfassungsgebende Volksversammlung, für eine neue Gesetzesgrundlage. Nach dem Rücktritt des alten Präsidenten ernennt das algerische Parlament den Bouteflika-treuen Abdelkader Ben Salah zum Interimspräsidenten und kündigt für den 4. Juli 2019 erneut Wahlen an. Unter dem Druck der Straße werden diese Wahlen abermals annulliert. In der Rolle des obersten Militärchefs ermächtigt sich General Ahmed Gaid Salah zum wichtigsten Akteur. Er wird Sprecher einer kopflosen Regierung, deren Entmachtung er systematisch vorantreibt. Salah spielt eine zwiespältige Rolle. Einerseits ist er derjenige, der in der Vergangenheit die politische Kontrolle des algerischen Militärs erwirkt hatte. Andererseits ist er ein höchst ambivalenter Akteur, der die Volksbewegung unterstützt und in Dienst nimmt, sie aber auch bedroht. Zahlreiche OppositionspolitikerInnen werden verhaftet, wie etwa Luisa Hanoum, die Vorsitzende der Arbeiterpartei. Im Frühjahr 2019 wird sie zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. In den Gerichtsverfahren werden den Verhafteten Vergehen zur Last gelegt, die interessanterweise den Vorwürfen ähneln, die die Volksbewegung an ihre Regierung richtet.
Worin besteht nun das Neue, das Besondere der algerischen Bewegung des Hirak?
Bisher greifen Militär und Polizei nicht mit Waffengewalt ein. Die Polizei ist mit ihren Mannschaftswagen und Helikoptern während der Aufmärsche präsent. Die maroden, verbeulten, dunkelblauen Mannschaftswagen tragen dieselbe Farbe wie die Fahrzeuge der französischen Gendarmerie. Es kommt zu Tränengaseinsatz und auch zu Verhaftungen, auf die wir noch zu sprechen kommen. Gewalteskalationen wurden bisher weitgehend vermieden. Die Meinungen darüber, inwiefern von der algerischen Polizei und dem Militär Gewalt ausgehen kann, gehen auseinander. Nasser Djabi ist Professor für Soziologie an der Universität Algier. Er behauptet, die algerische Armee könne im Gegensatz etwa zur Armee Ägyptens oder Marokkos nicht gegen das eigene Volk sein, denn sie konstituiere sich aus dem Volk. Sie sei eine Volksarmee. Er glaubt nicht, dass sie auf die Bevölkerung schießen könnte. Der Soziologe und Berberaktivist Sami Al-Arabi sieht das anders. Er wurde selbst während der Hirak-Bewegung mehrmals verhaftet. Er äußert sich eher skeptisch in dieser Frage und verweist auf die undurchsichtigen Machtinteressen der Militärs und die zahlreichen Verhaftungen von Oppositionellen und DemonstrantInnen in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben die Friedlichkeit der Manifestationen erwähnt und auch das Reinigen der Straßen nach dem Aufmarsch. Damit hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Der algerische Journalist, Poet und Verleger Lazari Labtar hat für die Bewegung 18 Gebote verfasst. Sie lassen sich als eine Art Anleitungskit lesen und als politische Reaktion auf die Gewalterfahrung Algeriens. Eine formale Nähe der Gebote zu den Suren des Koran lässt sich nicht verhehlen. Das 6. Gebot etwa lautet: Pas une pierre je ne jetterai, nicht einen Stein werde ich werfen. Das 7. Gebot sagt: Pas une vitre je ne briserai, nicht ein Fenster werde ich zerschlagen. Und: Aux policiers et aux gendarmes je sourirai, dem Polizisten und dem Gendarme werde ich zulächeln, heißt es im 10. Gebot. Après la marche, les rues et les places, je nettoierai. Nach dem Marsch reinige ich die Straßen und Plätze. Und schließlich das 18. Gebot: Au monde qui m'observe, une leçon je ne donnerai et un exemple je serai. Der Welt, die ihren Blick auf mich richtet, erteile ich eine Lektion und werde Vorbild sein. Speakers Corner, Rednerecken, bekannt aus dem Londoner Hyde Park, sind an vielen Standorten zu den unterschiedlichsten Zeiten in Algier anzutreffen. Die Londoner Tradition der Speakers Corner hat ihren Ursprung in der britischen Arbeiterinnenbewegung des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Bekannte politische Akteure wie Marx und Lenin hatten hier von ihrer Redefreiheit Gebrauch gemacht und sie als Grundrecht miterkannt.
كيفاش نقدروا نتفاهموا مشكل كبير لانه حنا راح نديماريو من زيرو عندنا ديزافونتاج بزاف بصح ندرينا بزاف.
Am Montag, dem 13. Mai 2019, werden wir eingeladen, zu einem solchen Speakers Corner zu kommen. Auf den Treppen des Stadttheaters stellen wir uns zu einer bunt gemischten Gruppe. Die Diskussionskultur ist von großer Lebendigkeit und einem beachtlichen Respekt gegenüber den RednerInnen geprägt. Es sprechen Studierende und PolitikerInnen auf Algerisch, einer Mischung aus Amazigh, Arabisch und Französisch. Oder auf Französisch, der Sprache der einstigen Kolonialmacht, was in diesem historischen Moment weniger gut ankommt.
Ja.
Vorbeigehende werden gefragt, ob sie auch etwas sagen möchten. Jede und jeder kann sich zu Wort melden, mit den eigenen Anliegen, mit Ideen zur gesellschaftlichen Zukunftsgestaltung, mit Unmutsäußerungen und Klagen, mit Handlungsaufforderungen oder elaborierten Situationsanalysen. Da eine obdachlose Frau. Ihr Haus ist, wie viele in Algier, wegen Baufälligkeit eingestürzt. Sie klagt über ihr ärmliches Leben, die schlechte Krankenversorgung und dass sie ihren Enkel, den sie fest an der Hand hält, nicht ernähren kann. Bilal, einer der OrganisatorInnen dieses Speakers Corner, ein Jurastudent, spricht mich an, ob ich auch etwas sagen möchte. Menschen, die die RednerInnen unterbrechen, werden freundlich darauf hingewiesen, dass es eine Rednerliste gibt. Ob sie sich dort eintragen wollten? Diese Corner-Diskussionen werden live geschaltet, mit Handys aufgenommen und verbreitet, sodass viele partizipieren können. Sie sind anschauliche Einübungen in eine Agorat-Demokratie. In ihr ist das Sprechen durch eine für alle etwa gleiche Redezeit getaktet und moderiert. Begleitet von großer, durstiger Aufmerksamkeit und einem eindrücklichen Respekt des Zuhörens. Von Mimiken und Gesten der Untermalung und Akzentuierung des Gesagten, von Wut und Ärger, mit denen man gemeinsam umzugehen sucht.
Um die Besonderheit der algerischen Bewegung zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die Symbolik, die die Bewegung antreibt und über die sie sich ausdrückt und formuliert.
Die Fahnen zunächst. Überall treffen wir auf algerische Fahnen, auf Berberfahnen und auch auf palästinensische Fahnen. Die Berberfahne in leuchtendem Gelb, Grün und Blau ist das Symbol einer transnationalen Bevölkerung des Maghreb. Sie drückt die Vielgestalt und Vielfalt des Landes aus. Gelb steht für die Wüste, Grün für das Bergland. Und Blau steht für das Mittelmeer, darin in Rot eine Figur, die den Menschen symbolisiert. Diese Fahne spielt in der Bewegung eine große Rolle. Sie verkörpert zum einen Zugehörigkeit jenseits von staatlichen Grenzziehungen, die Mobilitäten und Ungebundenheiten der vorkolonialen maghrebinischen Nomadenbevölkerung. Andererseits symbolisiert sie die Geschichte des politischen Widerstandes der nordafrikanischen, nicht-arabischen Bevölkerungsgruppe der Berber, der die Geschichte der kolonialen Eroberungen des Landes markiert hat.
صغار في قديمين
صلح الديين تبرد ما بين
جنتي زفقاتيني ما يلي غريبة
Avava Innova mit Ide und Mila. Der 1949 in der Kabylei geborene Sänger Ide hat in den 1970er Jahren diesen ersten aus Nordafrika stammenden Welthit geschaffen. Vater Innova, bitte mach die Tür auf, ich hab Angst vor dem Oger in den Wäldern, bittet die Tochter Riba.
Die Antwort, ich fürchte ihn auch, lass deinen Schmuck klingeln.
Ein wunderschöner Dialog zwischen Vater und Tochter. Die Aufnahme mit Idia geht in das gleiche Lied über, gesungen von den Frauen, die Ende 2019 auf der Place de la République in Paris für den algerischen Hirak demonstrieren.
Die Bergregion der Kabylei mit ihrer Nähe zu der Hauptstadt Algier spielt in der Geschichte Algeriens eine zentrale Rolle. Sie hat ihre politische und kulturelle Integrität zu wahren vermocht. Als Zentrum des Widerstands gegen das französische Kolonialsystem während des Unabhängigkeitskriegs war sie zusammen mit der Region Aurès auch die am meisten von Krieg und Repression betroffene Region. Die Nationale Befreiungsfront hatte hier zahlreiche ihrer historischen Führungsfiguren rekrutiert, darunter Ferhat Abbas oder Louisette Ey-Lachis. Ein Drittel der weiblichen Widerstandskämpferinnen stammen aus dieser kleinen Region.
Der Berber-Aktivist Samir Larabi sagt am 13. Mai 2019 im Interview mit Johanna Rolzhofen, wir zitieren,
vor der Kolonisierung waren die NordafrikanerInnen durchaus gebildete, zivilisierte Menschen, die in kleinen Sozialverbänden lebten. Sie hatten Gesetze, noch bevor Europa das war, was es heute ist. Im Grunde hat die Kolonisierung den Grad der Unmündigkeit und des Ungebildetseins des algerischen Volkes verstärkt. Wir haben es mit einem Siedlungskolonialismus zu tun, im Gegensatz zu Tunesien, zu Ägypten, zu Marokko, die ein Protektorat waren. Diese Kolonisation de Peuplement hat eine moralische Entwicklung des algerischen Volkes verhindert. Der Kolonialismus hat einen Teil des algerischen Volkes massakriert. Er hat den Leuten den Zugang zum sozialen Fortschritt versperrt, denn sie waren keine französischen BürgerInnen.
Schätzungen zufolge umfassen die Berber heute 40 bis 70 Millionen Menschen, die in Libyen, Tunesien, Algerien und Marokko leben. In Algerien machen sie etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung aus. Viele sehen den Namen Berber oder Berberin kritisch als koloniale Negativzuschreibung. Selbst bezeichnen sie sich als Imezin, französisch Amazigh, was so viel wie freie Menschen bedeutet. Postkolonialen Theoretikern und Theoretikerinnen und berühmten Ethnologen und Ethnologinnen wie Germain Tillion oder Pierre Bourdieu verdanken wir Forschungsberichte zu ihren überlieferten Lebensformen, zu ihren an Gemeinschaft orientierten, paritätischen und zum Teil mutterrechtlichen politischen Strukturen. Bis heute haben Amazigh-Algerierinnen ein überdurchschnittliches Bildungsniveau. Und die Amazigh sind als Aktivisten und Aktivistinnen in der Bewegung und in den Social Media überdurchschnittlich vertreten.
Dass General Gaid Salah am 19. Juni 2019 das Tragen der berberischen Fahne mit einem Verbot belegt und zahlreiche FahnenträgerInnen verhaften ließ, bestätigt die politische Kraft, die von den Amazigh ausgeht. Berberinnen tragen traditionell eine Kopfbedeckung, aber keinen Schleier. Das ist der Moment, um auf die politische Dimension der verschleierten Frau einzugehen, die Europa so dringlich zu beschäftigen scheint. Auf den Straßendemonstrationen sind die Frauen zahlreich und lautstark vertreten. Manche wickeln sich die algerische oder die Berberfahne um den Körper und tragen sie als Hijab oder Chador. Der tunesische Soziologe Mohamed Kerou, mit dem wir sprechen konnten, schreibt in seinem eben erschienenen großen Revolutionsessay vom Trapeau der Frauen, dem Fahnenschleier. Wie ihn schon 2011 die tunesischen Frauen des arabischen Frühlings getragen haben. Der Fahnenschleier, sagt Kerou, überführt die Symbolik der Religionen ins Politische. Eine Entwicklung, deren ZeugInnen wir gerade weltweit werden. 1962 erschien Franz Fanons brillantes Hauptwerk »Die Verdammten dieser Erde«. Bis heute ist es wichtiges Grundlagenwerk der post- bzw. antikolonialen Theoriebildung. Fanon beschreibt das kolonisierte Algerien als ein Land auf Knien, in dem die Kolonisierten zu Unbeweglichkeit, Selbstzerstörung und Fatalismus verdammt sind. In dieser Atmosphäre der Unterwerfung und Entsagung wird der Schleier der Algerierin zu einer Schutzhülle. So beschreiben es Fanon, aber auch Pierre Bourdieu in seinen Schriften über Algerien. Das weibliche Selbst, seine Privatsphäre, wird durch den Schleier geschützt, davor der gewaltsamen Kolonialsphäre ausgesetzt zu sein. In seinem lehrreichen, unlängst auf Deutsch erschienenen Essay »Der Schleier« 1959 verfasst, beschreibt Fanon zudem die Aggressivität, mit der die kolonisierenden Europäer und Europäerinnen auf den Schleier der muslimischen Frau reagieren, da er ihre Wahrnehmung, ihren Blick, ihre Macht auf sie begrenze.
Die kolonialistische Offensive um den Schleier nennt Franz Fanon den größten Dorn im Auge der Kolonialregierung. Ihr, so schreibt er, setzt der Kolonisierte den Schleierkult entgegen. Der französische Originaltitel seiner Schrift lautet L'Algérie se dévoile, Algerien legt den Schleier ab. Der Titel deutet an, welche Rolle Fanon dem Schleier als Symbol der Verteidigung der Unabhängigkeit beimisst. Die Revolutionsheldinnen des algerischen Unabhängigkeitskrieges 1954 bis 1962 waren weitgehend unverschleiert auf den Barrikaden. Sie haben ihr Gesicht gezeigt. Nach ihnen und ihren männlichen Kampfgefährten sind seither fast ausnahmslos die Straßen Algiers benannt. Die Straßenschilder tragen die Namen und die meist kurzen Lebensdaten von Opfern und Märtyrerinnen. Die aktuelle Bewegung macht sie wieder lebendig und zeigt ihre Gesichter. Noch lebende Veteraninnen beteiligen sich an den Demonstrationen. Zum Teil werden sie auf Rollstühlen gefahren, während die Konterfeis der gefallenen Revolutionsheldinnen auf Wandmalereien, Fotografien und Zeichnungen auf den Demonstrationszügen mitgeführt werden.
Yeah.
La Casa del Moradia von Ouled El-Bahja. Wir haben das Lied zuerst in der Studioversion gehört, dann gesungen 2018 von den Fans in dem unmittelbar am Meer gelegenen Omar Hamadi Stadion, Heim der Union Sportive de la Medina d'Alger.
Neben den Dingen und Bildern, die das Repertoire der aktuellen Revolution bedeuten, sind auch die Lieder und Gesänge wichtig zu erwähnen. Der Fangesang der Ultras von Algier wird zur Revolutionshymne.
Der Soziologe Lahuari Adi deutet ihn als Klagelied einer vom Staat missachteten Jugend. Als der Gegenwind aus den Fußballstadien vom Regime als politische Gefahr erkannt wurde, hatte Bouteflika die Präsidenten der Fußballclubs durch regimetreue Akteure ersetzt. Komponiert wurde diese Hymne von einer Gruppe Fußballfans der USM Algier, die sich Kinder von Algier nennt. Der Text nimmt Bezug auf die 5. Präsidentschaftskandidatur von Bouteflika. Ein Auszug aus Adis Text.
Als die erste Amtszeit vorüber war, hat uns das schwarze Jahrzehnt eingeholt. In der zweiten Amtszeit wurde uns die Geschichte klar, die Casa del Moradia. In der dritten Amtszeit ist das Land verarmt. Schuld trägt die persönliche Bereicherung. In der vierten Amtszeit ist die Puppe tot und die Sache nimmt ihren Gang. Die fünfte Amtszeit wird kommen und sie machen sie unter sich aus.
Mit Puppe ist der durch einen Schlaganfall gelähmte Bouteflika gemeint, der zur unbeweglichen Marionette in einem politischen Machtspiel wurde. La Casa del Moradia ist der Name des Präsidentenpalastes. Das Lied wurde zum Symbol des Präsidentensturzes und der Illegitimität der um den Präsidenten versammelten Klasspolitik. Es drang aus den Fußballstadien in die Kasernen und aus den geschlossenen Räumen auf die Straße. Im Lied wird das sogenannte Schwarze Jahrzehnt, 1991 bis 2002 genannt. Was hier geschah, ist für das historische Verständnis des Gegenwartsgeschehens unabdingbar. Die Regierung des befreiten Algeriens ab 1962 wurde wesentlich von der säkularen Nationalen Befreiungsfront FLN getragen. Die zunehmend autoritäre Regierung verbot islamische Parteien wie die Islamische Heilspartei FIS, die Front Islamique du Salut. Erst 1989 wurde sie zugelassen und ging 2 Jahre später bei den ersten freien Wahlen als Siegerin hervor. Mit Wahlversprechen zur sozialen Gerechtigkeit, dem Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit und Wohnungsnot, den nationalen Versorgungsnotstand und fehlende soziale Einrichtungen gewinnt sie die Unterschichten. Aber auch die Mittelklasse, das heißt Bevölkerungsgruppen, die von der Politik der FLN frustriert waren und nicht mehr erreicht wurden. Der Islamischen Front kommt daher die Rolle einer populären Protestbewegung zu. Die damalige Regierung befürchtet das Aufkommen eines Koranstaates und unternimmt im Januar 1992 einen militärischen Staatsstreich. Es folgt das Jahrzehnt einer unvorstellbar blutigen Auseinandersetzung zwischen Milizen der verschiedenen Lager. Sie scheinen die Voraussage Franz Fanons zu Ende der 1950er Jahre zu bestätigen. Er schrieb:
Die Atmosphäre der Gewalt, die einst die koloniale Phase geprägt hatte, beherrscht auch das Leben der neuen Staaten.
Wie steht die Bewegung der Hirak zur einstigen Kolonialmacht Frankreich?
Vigas, Macron, Vigas, Macron, Vigas, Macron, Vigas, Macron, Vigas, Macron, Vigas, Macron, Vigas.
Viele der Slogans und Lieder, die einem auf der Straße begegnen, nehmen direkten Bezug auf die einstige Kolonialmacht Frankreich. Ein Ausruf lautet zum Beispiel:
Frankreich hat Angst vor Algeriens Unabhängigkeit, weil wir dann eine Entschädigung für das Eisen verlangen würden, mit dem der Eiffelturm gebaut wurde.
Oder auch:
Hallo, hallo, Macron, die Enkelinnen vom November 54 sind zurück.
Eine Anspielung auf ein zentrales Datum der Entkolonisierungsschlacht. Die aktuellen politischen Ereignisse in Algerien gründen in der schmerzhaften Geschichte, die das Land auf seinem Weg in die politische Unabhängigkeit und Selbstbestimmung begleitet haben.
حرية فرضية
Wir haben einen Ausschnitt gehört aus Yom Shab, der Tag des Volkes, mit der Berberin, Architektin, Sängerin und Komponistin Amelsen und vielen anderen. Im Lied lösen viele bedeutende algerische Künstlerinnen und Sängerinnen einander ab. Das Lied Aujourd'hui le peuple va libérer l'Algérie, heute wird das Volk Algerien befreien, entstand im März 2019 als künstlerischer Aufstand gegen eine fünfte Amtszeit von Bouteflika.
Ein kurzer Blick zurück auf die Entkolonisierungskämpfe zwischen der französischen Kolonialmacht und Algerien scheint unerlässlich zum Verständnis der aktuellen Lage.
Am 8. Mai 1945 werden in der alten Berberstadt Sétif, man sagt 45.000 Algerierinnen ermordet, die für die Anerkennung ihrer Rechte demonstrierten. Der 8. Mai 1945 ging als Datum in die Geschichte ein, an dem das nationalsozialistische Deutschland von den Alliierten besiegt wurde und der Zweite Weltkrieg zu Ende war. Der 8. Mai, der in vielen Teilen Europas als Tag der Befreiung vom Faschismus gefeiert wird, ist für Algerien ein Trauertag. Zwischen 1942 und 1945 kämpften über 135.000 algerische Soldaten auf der Seite Frankreichs für die Alliierten und gegen Deutschland. Im Gegenzug war ihnen die Unabhängigkeit und Rückgabe ihres Landes versprochen worden. Als schließlich das Ende des Zweiten Weltkrieges auf den Straßen gefeiert wurde, schossen französische Soldaten auf die Bevölkerung, weil sie algerische Flaggen bei sich trug. Dieses Ereignis wurde zum Vorboten eines großen Aufstands am 1. November 1954. Er sollte sich, in den Worten Pierre Bourdieus, zu einem blutigen Befreiungskrieg auswachsen. Auf der einen Seite, schreibt er, wurde dieser Krieg mit systematischem und methodischem Zerstörungswillen geführt, während der Widerstand auf der anderen Seite auf Guerillakampf und städtischen Terrorismus zurückgegriffen habe. Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens hätten versucht, zwischen diesen beiden Richtungen zu vermitteln, doch die herrschende französische Minderheit habe sich gegenüber jeglichen Veränderungen versperrt. Bis heute werden das Massaker vom 8. Mai 1945 und viele weitere Massaker und Gräueltaten der einstigen Kolonialmacht vom französischen Staat nicht anerkannt. Bei Sétif spricht man in Frankreich von maximal 1.000 Toten. Der Schweizer Soziologe Jean Ziegler weist darauf hin, dass die französische Regierung bis zum Ende der 80er Jahre nur von den Ereignissen in Algerien und nicht von Algerienkrieg gesprochen habe. Michael Hanekes Film Caché aus dem Jahr 2005 veranschaulicht eindrücklich dieses Schweigen und seine Folgen.
Die französische Kolonialherrschaft, die sich mit Ausläufern über benachbarte wie entfernte afrikanische und asiatische Gebiete des Mittleren Ostens erstreckt hat, besetzte Algerien über 130 Jahre lang zwischen 1830 und 1962. Eine lange Geschichte von Aufstand, Widerstand und gewaltsamer Eroberung, von Krieg und Morden, von Besiedlung, Ausbeutung, Entrechtung und Hungersnöten, aber auch von infrastruktureller Aufbauarbeit wie der Ausweitung der Verkehrsnetze, der Osmanisierung der Küstenstädte und der Förderanlagen für die Bodenschätze. Ohne die reichen Bodenschätze des afrikanischen Kontinents wären die Technisierung und Urbanisierung des Industriezeitalters die gesamte westliche Moderne nicht möglich gewesen. Bis heute alimentieren algerisches Erdgas und Erdöl die Pipelines, die unter dem Mittelmeer nach Europa führen.
Der Philosoph und Fotograf Gilles Delia spricht in Bezug auf die Positionierung Frankreichs zur eigenen Kolonialgeschichte von einem Buchhalterdiskurs. Wie viele Schulen, Straßen, Gebäude, Brunnen man gebaut habe, wie viele Strukturen geschaffen, um Algerien Entwicklung und Zivilisation zu ermöglichen. Ein paar hundert Kilometer Teerstraße, so Delia, werden gegen Hunderttausende von Toten als Opfer der Kolonialregime aufgerechnet. Eine kapitalistische Rechnung sei dies, die so nicht aufgehe.
Donc, à un moment donné, l'histoire de la peste ou le choléra. Donc, il fallait choisir entre monstruosité.
Der Radiojournalist Hassan, den wir an einer Speakers Corner kennenlernen, geht mit uns durch das abendlich aufgewühlte Algier. Er erzählt uns im Nachtdunkel von seiner nackten Angst während der schwarzen Jahre. Wir erfahren, dass Algeriens wöchentlicher Revolutionsrhythmus keinem Wochentagszufall entspringt. Den Freitag hatte das Mullah-Regime der schwarzen Jahre zum Feier- und Gebetstag erklärt und mit einem strengen Ausgehverbot belegt. Der Dienstag, an dem in allen Universitätsstädten die Studierenden auf die Straße gehen, war für unterrichtsfrei erklärt worden. Er galt dem Töten von Intellektuellen, für die eine schwarze Liste angelegt worden war: Künstlerinnen, Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen, Ärztinnen, Juristinnen und viele prominente AkteurInnen der algerischen Intelligenzia wurden dienstags willkürlich ermordet. Auf den Stufen des Nationaltheaters, wo Montagabend Speakers Corner stattfinden, wurde 1995 Azzedine Medjoubi ermordet, der berühmte Schauspieler, Dramaturg und Direktor des Theaters. Diese Ereignisse sind noch kaum aufgearbeitet.
Celui qui a été assassiné durant les années 90 du fait qu'il a accepté d'être directeur du théâtre, donc homme à abattre, et l'autre qui a choisi le responsable.
Il faut le mettre à profit. Il faut se le réapproprier.
Réapproprier et jouer avec.
Absolument.
Oui.
Cette bâtisse.
Der Wochenrhythmus der algerischen Revolutionsbewegung zeigt sich vor diesem Hintergrund als ein hochsymbolischer Zeitraum, der auf eine eigene aktive Weise an die Geschichte anknüpft und ihre Überwindung zelebriert. Die tiefe Bedeutung verstärkt die Bewegung und das Befreiungsmoment, von dem sie getragen wird. Algerien bricht auf aus einer jahrhundertelangen, vieldimensionalen Überlagerungserfahrung des Dominiertseins. Der Erfahrung von Entrechtung, Ausbeutung und Gewalt hin zu einem selbstbestimmten politischen Formenfindungsprozess, der an Best Practices der politischen Systemerfahrung in Afrika und Europa anknüpft. Wie es im 18. Gebot von Lazare Labterre heißt, Algerien erteilt der Welt gerade eine Lektion.
Während unseres Aufenthaltes in Algier im Mai 2019 haben wir in der Zeitung gelesen, dass diese Revolution nicht parfümiert ist, keine Farbe und keinen Führer habe. Nasser Djawi nennt als einen der Gründe für die Ablehnung, einen Kopf der Bewegung zu erküren, dass der ehemalige Präsident Bouteflika alle Köpfe, die hervorgetreten waren, zum Verschwinden gebracht hat. Er habe jeden bekämpft und dadurch eine politische Wüste geschaffen. Gaid Salah führte diese Tradition fort, mit den Verhaftungen engagierter und fähiger Politikerinnen wie Louisa Hanou.
Die AlgerierInnen kommen wieder zu ihrer Geschichte zurück. Sie sind zu einem einzigen politischen Akteur geworden, ohne Spaltung in und durch Parteien und Gewerkschaften. Die Volksbewegung stellt nicht nur eine politische Bühne dar, auf der legitimierte politische Institutionen eingefordert werden. Ihr wohnt auch ein ethisches Moment inne, das auf der Kollektiverfahrung einer friedlichen Gemeinschaftsbewegung beruht. Die treibende Kraft der Bewegung ist die Jugend. Sie ist nicht gelähmt durch die traumatisierende Erfahrung ihrer Eltern in den dunklen Jahren von Terror, Willkür und Gewalt. Und sie haben die Massen zu mobilisieren vermocht. Die städtische Mittelklasse, Arbeiterinnen, Arbeitslose, Hausfrauen, Beamte, Händler, ganze Familien. Das alles Generationen und Religionen übergreifend. Das ganze große Land, Städte und Landgemeinden formen sich zu einer Volksbewegung. Nasser Djawi glaubt, dass die friedliche Revolution in Algerien große Auswirkungen auf die politische Stabilität des gesamten Maghreb haben wird, insbesondere auf das Nachbarland Marokko, aber auch auf Libyen. Dies läge nicht im Machtinteresse der autoritär geführten Golfstaaten. Er sieht die größere Gefahr einer gewaltsamen Interruption des Chirac von außen kommend und nicht von innen. Am 12. Dezember 2019 war erneut ein Präsidentschaftswahltermin angesetzt. Aus der gerontokratischen Reihe möglicher Kandidaten wurde der 74-jährige Abdelmadjid Tebboune gewählt. Offiziell verlautbart wurde eine niedrige, jedoch ausreichende Wahlbeteiligung von etwa 39% der Bevölkerung. In den sozialen Medien dagegen spricht man von nicht einmal 10% Wahlbeteiligung und von leergefegten Wahlbüros. Kurz vor Weihnachten starb der hochbetagte Gaid Salah an einem Infarkt. Die Bewegung, der Chirac, geht ungebrochen weiter. Zunehmend in vorderer Reihe die Frauen. Ein neues Kapitel der postkolonialen Weltordnung wird aufgeschlagen.
Louisa Hanou ist am 11. Februar 2020 freigelassen worden.
Chirac, ein Ohr voll Algerien in Bewegung. Ein Radiofeature von Johanna Rolzhoven und Laura Bäumel. Es sprachen Johanna Rolzhoven, Laura Bäumel, Budur Kalil und Vilja Neuwirth. Schnitt und Produktion Justin Winkler. Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Die bisherigen Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Schaut auch mal auf unsere Homepage unter mikro-europa.de. Am Mikrofon war Ulrich Hägele. Bleibt uns treu und bleibt gesund.
Mm-hmm.